Liebe Zuhörer, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserem Podcast zu bispezifischen Antikörpern beim multiplen Myelom. Mein Name ist Jan Krönke, ich bin Leiter der Hämatologie-Onkologie an der Universitätsmedizin Greifswald und meine Gesprächspartnerin ist die Myelom-Expertin Anna-Maria Brioli, auch ehemals Greifswald, mittlerweile aber an der Medizinischen Hochschule Hannover, wo sie das Myelom-Programm leitet. In den letzten Jahren gab es ja geradezu eine Revolution an neuen Therapien des multiplen Myeloms und ganz vorne sind dabei die Immuntherapien, wie zum Beispiel die CAR-T-Zelltherapien und bispezifische Antikörper, um die es heute gehen soll. Und die ja auch bei anderen Krebserkrankungen aufgrund ihrer hohen Effektivität eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Die ersten bispezifischen Antikörper wurden 2023 für das multiple Myelom zugelassen, sodass wir jetzt auf fast 2 Jahre Erfahrungen zurückblicken können. Und in diesem Podcast wollen wir so ein bisschen über die Hintergründe der bispezifischen Antikörper sprechen und auch die Dinge, die relevant sind für die praktische Anwendung. Und Anna-Maria, als erstes vielleicht einfach nochmal die Frage, was sind genau bispezifische Antikörper und wie wirken sie und wie unterscheiden sie sich von herkömmlichen Therapien, die wir beim multiplen Myelom einsetzen?
Ja, vielen Dank. Erstmal freue ich mich hier auch, hier zu sein, um mit dir dieses spannende Thema diskutieren zu dürfen. Letztendlich, bispezifische Antikörper funktionieren so, die sind, wie die Worte auch sagen, Antikörper, die aber gemacht sind von einem Teil von den Antikörpern, die von den B-Zellen kommen und ein Teil, die sich auf die T-Zellen verknüpft und die bringen sozusagen die T-Zellen in die Nähe von den Myelomzellen und dadurch ihre Kontakt, die durch die Antikörper verursacht ist, werden die T-Zellen aktiviert und die sind in die Lage, dann die Myelomzellen zu erkennen und zu töten. Das, was wir oft bei Tumorerkrankungen haben, und das Myelom ist keine Ausnahme, dass die bösartigen Zellen in die Lage sind, die Myelomzellen in die Lage sind, von das Immunsystem wegzukommen. Und das können wir wie die bispezifischen Antikörper bypassen, sozusagen. Wir haben mittlerweile 4 verschiedene bispezifische Antikörper, die zugelassen sind. 3 sind gegen das Antigen BCMA, die B-Cell Maturation Antigen. Das ist auf die reife B-Zellen und auf die Plasmazellen und die sind nämlich Teclistamab, Elranatamab und ganz neu Livoseltamab. 2 davon, Teclistamab und Elranatamab, sind subkutan. Livoseltamab ist eine IV-Infusion. Und dann, wir haben auch einen bispezifischen Antikörper gegen GCRP5D. Das ist Talquetamab. Und die, aber die Funktion ist ähnlich. Plus, es gibt auch andere bispezifische Antikörper, die in klinischer Studie sind, die noch nicht zugelassen sind, gegen andere Antigene, wie zum Beispiel Cevostamab, die gegen FCHR5 ist. Die Ansprechrate und die Dauer der Ansprechung, muss man sagen, sind bei allen die Antikörper relativ ähnlich und die sind ab die 3. Linie zugelassen, wobei hier kann sich mal streiten, je nach die Leitlinie, weil die Zulassungstext sagt, vor drei Therapien, so. Das Wort Linie ist in die Zulassungstext nicht dabei. Wie macht ihr das in Greifswald?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, das ist natürlich so ein bisschen unglücklich, die Definition in der Zulassungsbeschreibung, dass sie sprechen nach 3 Therapien. Und das ist halt die große Frage. Geht es um Therapielinien oder um 3 Therapien? Bei multiplen Myelom setzen wir in der Regel Medikamentenkombinationen ein. Die modernen Erstlinientherapie sind sogar 4 Therapien, die wir kombinieren. Da kann man jetzt sagen, das ist jetzt die 5. Therapie oder aber das war die 1. Therapielinie. Aber meines Wissens, also auch wir setzen es erst tatsächlich nach 3 Therapielinien ein und meines Wissens machen es die meisten Kollegen auch so. Wie wir alle wissen, die neuen Medikamente sind teuer und man hat natürlich Angst vor einem Regress, wenn man es nicht rechtzeitig einsetzen kann. Aber da sind wir schon bei einem sehr wichtigen Punkt, bei welchen Patienten wir diese neuen Therapien denn einsetzen können?
Ja, letztendlich muss man sagen, da ist von einer Seite ist eine einfache Frage, ich glaube, von einer Seite ist eine schwierige Frage. Wir haben nicht nur die bispezifischen Antikörper, wir haben auch die CAR-T-Zelltherapie, die ein ähnliches Prinzip nutzt. Plus in diesem Fall werden die T-Zellen nicht direkt im Körper des Patienten in Verbindung durch die bispezifischen Antikörper in die Myelomzellen gebracht, sondern die T-Zellen werden, wie wir alles wissen, im Labor modifiziert und der Rezeptor wird direkt in die T-Zellen reingebaut. Und da entstehen sozusagen die CAR-T-Zelltherapie, die auch etwas in die frühere Linie zugelassen sind, weil wir können die schon mindestens mit Ciltacel, das auch jetzt das einzige Produkt in Deutschland zur Verfügung steht, ab den zweiten Linie bei Linalidom mit refraktäre Patienten nutzen. Generell ist so, dass die bispezifische Antikörper und die CAR-T-Zell-Therapie besonders gut sind bei Patienten, die triple-refraktär sind oder auch triple-exposed sind. Das heißt, Patienten, die schon ein CD38 monoklonale Antikörper, Proteasom-Inhibitor und Immunmodulator entweder gesehen haben oder sogar refraktär sind. Und wie du angesprochen hast, die Schwierigkeiten heutzutage ist, dass wir durch die vierfache Kombination schon in die erste Linie, sowohl bei jungen als bei älteren Patienten, relativ früh in die Therapie triple refraktär oder triple exposed Patienten haben. Vielleicht nicht triple refraktär, weil viele sind nicht Proteasom-Inhibitor refraktär, aber schon eine deutliche Anzahl von Patienten Lenalidomid refraktär oder sowohl Lenalidomid und CD38 refraktär sind schon in die frühere Rezidiv. Wir setzen die gerne ab dem vierten Therapielinie. Wir machen genauso wie in Greifswald, so wir beziehen uns auf die Therapielinie tatsächlich. Aber wir haben auch Fälle gehabt, wo wir off-label bei triple-refraktäre Patienten das beantragt haben. Da unterstützen uns auch die Oncopedia-Leitlinie, die tatsächlich diese je nach Refraktarität und Expose-Status jetzt die Therapie eingrenzen und nicht nur nach Therapielinie. Und wir haben das auch bei fast alle das auch durchbekommen, muss man sagen. Und wie macht ihr? Bei welchen Patienten setze ich das lieber an?
Ja, nee, du hast ja einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, wir sind uns einig. Klar, Zulassung ist wichtig, weil sonst Regresse drohen. Aber ich glaube, aus medizinischer Sicht denke ich auch, dass beides, CAR-T und auch die bispezifischen Antikörper, du hast ja schon gesagt, sie wirken eigentlich nach dem gleichen Prinzip, dass es sicherlich sinnvoll ist, Patienten, die schon alle Therapien gehabt haben oder die wichtigsten, also CD38-Antikörper, ein Thalidomid-Analogon, Cortison und ein Proteasom-Inhibitor, dass die natürlich auf andereartige Kombinationen nicht mehr so gut ansprechen und diesen völlig neuen Therapieprinzipien der zellulären Therapien natürlich bei diesen Patienten besonders sinnvoll sind. Und ich denke auch, eigentlich sollte es keinen Unterschied machen. Ich denke, ab der Zweitlinie bei diesen stark vorexponierten Patienten macht sowohl die CAR-T-Zell-Therapie Sinn als auch die bispezifischen Antikörper Sinn. Die Frage ist dann, was ist denn besser? Was mache ich denn? Mache ich CAR-T oder mache ich bispezifische Antikörper? Aus meiner Sicht gibt es bei beiden sicherlich Vor- und Nachteile. CAR-T-Zell-Therapie muss man sagen, wir haben ja in Deutschland nur noch ein Produkt zugelassen. Cilta-Cell hat natürlich wahnsinnig hohe Ansprechraten von fast 100%. Ja, in der Phase-1-Studie mit Patienten, die 6 Vortherapien hatten, 98% ansprechen, davon viele komplette Remission, MRD negativ. Gab es ja beim ASCO und in JCO publiziert, die Langzeitergebnisse mit 30% der Patienten, die nach einer einzelnen Infusion, also einer Monotherapie, einer einzelnen Gabe einer Therapie, gut, es ist nur eine Gabe, aber wir wissen, diese CAR-T-Zellen ist ja ein lebendes Medikament, die leben natürlich weiter im Körper, aber es ist eben nur eine Infusion und wir wissen jetzt mittlerweile, dass ein Drittel dieser Patienten nach 5 Jahren weiter in Remission ist und viele sind ja der Meinung, dass das möglicherweise zeigen könnte, dass eine CAR-T-Zellgabe sogar eine Heilung hervorrufen könnte beim multiplen Myelom, was ja bis jetzt immer so ein bisschen dem Dogma auch widerspricht, dass Myelom als unheilbare Krankheit bezeichnet. Wir wissen alle, dass es schon lange Patienten gibt, auch mit herkömmlichen Therapien, die lange in Remission sind, aber so richtig von Heilung traut sich noch keiner zu sprechen. Und bei diesen CAR-T denke ich, ist schon klar, dass die zumindest sehr, sehr lange wirken können, auch Patienten, die massiv vorbehandelt waren. Und von daher denke ich, dass diese Therapieoption, die ist sehr effektiv und verspricht ein langes Ansprechen, aus meiner Sicht auch immer noch die erste Priorität sein sollte im Rezidiv. Aber die bispezifischen Antikörper haben auf der anderen Seite natürlich auch enorme Vorteile. Und ein, finde ich, wirklich sehr starker Vorteil von den bispezifischen Antikörpern, sie sind ein bisschen weniger wirksam, zumindest im indirekten Vergleich, hatten wir ja so 2/3 ansprechen gesehen. Die Patienten, die eine komplette Remission erreicht haben, haben ja teilweise auch sehr lange angesprochen. Ich denke, da ist aber das Follow-up der Studien auch noch zu kurz, um das abschließend zu sagen. Bei CAR-Ts hatten wir halt jetzt einfach, weil die früher waren, ein längeres Follow-up. Ich glaube, das muss man sicherlich noch abwarten, aber wir wissen auch, sie sind effektiv. Und ich denke aber, ein ganz immenser Vorteil von den bispezifischen Antikörpern ist, dass ich sie aus dem Kühlschrank nehmen kann und sie sofort geben kann. Bei den CAR-T-Zellen müssen wir ja die Produktion berücksichtigen. Wir brauchen erstmal einen Patienten, der stabil ist, wo die Krankheit jetzt nicht überaktiv ist, wo wir T-Zellen apheresieren können. Zellen werden weggeschickt. Das dauert ein paar Wochen, bis die hergestellt sind. Und diese Zeit muss der Patient ja irgendwie überbrücken. Wenn der jetzt ein fulminantes Rezidiv seines Myeloms hat, dann ist es schwierig, diese 6, 7, 8 Wochen, bis wir dann die KT-Zelltherapie wirklich geben können, zu überbrücken. Und da denke ich, haben die bispezifischen Antikörper schon einen immensen Vorteil, dass ich sie eben einfach wie herkömmliche Therapien aus dem Kühlschrank nehmen kann und dem Patienten sofort geben kann. Und ein anderer Vorteil ist sicherlich so ein bisschen die Nebenwirkungen, die so ein bisschen anders gelagert sind bei den bispezifischen Antikörpern gegenüber den CAR-T-Zelltherapien. Jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, viele Patienten sind ja älter mit multiplen Myelomen. Wie siehst du das, Anna-Maria? Patienten, die vielleicht über 70 sind oder vielleicht über 80, die Nebenwirkungen, Nebenerkrankungen haben, also Komorbiditäten, wie siehst du das bei denen? Würdest du da eher KT oder bispezifische Antikörper geben?
Ja, ich glaube, du hast zwei wichtige Punkte auch aufgegriffen. Eine ist auch, wie schnell die Krankheit ist. Das ist, CAR-T ist eine super Option, aber für die schnelle Progress ist nicht geeignet, weil wir oft diese Zeit nicht haben. Die brauchen auch ein Washout, bevor wir überhaupt die T-Zellen affizieren sollten. 2 bis 3 Wochen, das ist nicht bei allen zu gewährleisten. Und das andere ist, und da ist auch in die Zulassung so, und da passen wir auch mindestens in Hannover auch extrem gut auf, ein besonderes ECOG beantragt oder nötig, um die CAR-T-Zellen zu geben. So ein ECOG von 0 bis 1, muss man sagen. Also bei ECOG 2 haben wir immer das beantragt und selten CAR-T-Zellen gemacht, weil die Toxizität auch ein bisschen anders ist. Und die bispezifische Antikörper findet tatsächlich auch bei älteren Patienten eine sehr gute Option, weil die Toxizität, muss man sagen, überschaubar ist. Die machen weniger CRS, weniger ICANS wegen neurologischer Toxizität als die CAR-T-Zelltherapie. Die sind ambulant, dann können wir danach nochmal sprechen und auch mal gucken, wie ihr das in Greifswald das macht, weil es gibt auch die Step-Up-Dosierung läuft immer noch stationär, aber es gibt mittlerweile viele Erfahrungen und Zentren, die das auch ambulant machen. So, das ist auch eine Therapie, die ambulant laufen kann. Und vor allem bei den älteren Patienten, wenn die Step-Up-Dosierung gelaufen ist und unproblematisch, die können auch zurück in die Niederlassung. Was mit der CAR-T-Zelltherapie nicht sofort der Fall ist, weil die müssen in Nähe von das Zentrum bleiben, von 2 bis 3 Monate, jede Woche zum Zentrum gehen. So, das finde ich tatsächlich, dass bei den älteren Patienten, wo das ECOG ein bisschen mehr fraglich ist, wir favorisieren die bispezifischen Antikörper tatsächlich. Wobei wir auch ganz viele CAR-T-Zellen machen und wie du gesagt hast, Patienten, die CAR-T-Zellen kriegen sollten, sollten CAR-T-Zellen kriegen. Vor allem, weil wir wissen, es gibt mehrere Daten, die das belegen und beweisen, dass die CAR-T-Zelltherapie nach bispezifischen Antikörper weniger gut funktionieren. Weil diese ständige T-Zellenaktivierung, die durch die bispezifische verursacht ist, einfach eine T-Zellerschöpfung verursacht. Und Patienten, die bereits mit bispezifisch behandelt sind, sprechen weniger auf die CAR-T-Zellen an. Andersrum, bispezifisch nach CAR-T-Zellen noch effektiv sind und effektiv sein können, sodass unsere Reihenfolge ist immer so. Erstmal ist die Frage, ist die Patientin CAR-T-Zell geeignet? Und wenn nicht, dann gehen wir auf die bispezifische Zellen an und sonst, wie gesagt, gehen wir in CAR-T-Zelltherapie. Aber ich finde, die bispezifischen sind ein bisschen, sagen wir so, einfacher zu nutzen und flexibler zu nutzen. Und klar, das ist jetzt noch nicht zugelassen, aber es laufen mehrere Studien, auch in früherer Therapielinie, mit Kombination von den bispezifischen Antikörpern, auch mit anderen effektiven Medikamenten, wie zum Beispiel Immunomodulatoren oder neue Cellmods. Die sind alle Untersuchungen, die laufen, aber die präliminaren Daten sind extrem gut. Auch hier wieder mit Ansprechraten in die Richtung 80-90% gehen. Wie du sagst, die sind seit etwas weniger in die Forschung und auf dem Markt. Und auch diese Studien sind etwas frühere Studien, sodass wir die Progressionsüberleben noch nicht wissen. Aber wenn sich das spiegelt, wird das sehr gute Ergebnisse zu erwarten tatsächlich.
Ja, ich sehe das auch so wie du. Also ganz klar, die CAR-T-Zellen sind natürlich extrem effektiv und die dafür in Frage kommen, vor allem die, die ein schlechtes Risiko haben, die irgendwie einen frühen Progress haben, denke ich auch, ist CAR-T die Priorität, weil es einfach die effektivste Therapie ist, die wir gerade haben. Aber wie du auch erwähnt hast, haben die bispezifischen Antikörper natürlich den Vorteil, Erstens haben sie weniger, du hast es erwähnt, die wichtigsten Nebenwirkungen der T-Zell-Therapien, Cytokine-Release-Syndrom, so ein Zytokinsturm oder aber auch, dass die Neurotoxizität, die relativ akut auftreten kann. Und die ist natürlich bei den bispezifischen Antikörpern deutlich geringer in den Studien, was ja auch, muss man ja sagen, ehrlicherweise daran liegt, dass wir bei den KT-Zellen geben wir die volle Dosis alles dem Patienten in einer 30-Minuten-Infusion. Und bei den bispezifischen Antikörpern machen wir diese Aufdosierung, die du gerade schon angesprochen hast, wo wir ja erst eine sehr, sehr kleine Dosis nehmen. Und nur wenn der Patient darauf keine Nebenwirkungen entwickelt, machen wir ja die nächste Dosis. Ich glaube, wenn wir denen die volle Dosis von Anfang an geben würden, würden wir das auch mehr sehen. Aber das ist eben der Vorteil. Man kann die Therapie steuern, man kann sie verzögern, man kann die Dosis anpassen, man kann später die Intervalle anpassen und man kann sie bei allen herkömmlichen Therapien auch einfach beenden, wenn ich Nebenwirkungen sehe, schwerwiegende, was ja bei den KT-Zell-Therapien nicht möglich ist. Das zweite ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, du hast es auch gerade schon angesprochen, ist die Frage ambulante und stationäre Therapie. Viele Patienten wollen nicht unbedingt stationär kommen, gerade Myelompatienten, die lange ja auch Dauertherapien haben, zwar Dauertherapien, aber meistens ambulant durchführbar. Dass man denen jetzt sagt, sie müssen jetzt hier 2, 3 Wochen für eine KT-Zelltherapie stationär kommen, ist für manche ja schon ein Hinderungsgrund. Weil wir eben die KT-Zelltherapie stationär machen müssen, sind wir sogar veranlasst vom MDK. Es gibt da ja auch erste Versuche aus manchen Zentren, auch in Deutschland, die das ambulant versuchen durchzuführen, was natürlich ein immenser organisatorischer Aufwand ist, aber es geht. Nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, über 90%, auch wir in Greifswald, wir machen das nicht ambulant, wir machen das rein stationär, die KT-Zelltherapie. Bei den bispezifischen Antikörpern, ja, da ist ja die Frage. Also bis vor kurzem hat man ja mal gesagt, naja, das muss man stationär aufdosieren. Jetzt gibt es aber ja mehr Erfahrung damit. Du hast es schon gesagt, die Nebenwirkungen, also gerade drei Nebenwirkungen, CRS-ICANS, gibt es ja fast nicht. Ja, gibt es selten, aber wirklich sehr selten bei bispezifischen Antikörpern. Und deswegen kann man das sicherlich auch vertreten, ambulant zu machen. Es ist ja auch in der Zulassung nicht vorgeschrieben, dass man das stationär macht. Aber was würdest du sagen? Macht ihr das noch stationär in Hannover oder macht ihr das überwiegend schon ambulant? Also wir in Greifswald machen diese Aufdosierung schon eigentlich in der Regel stationär.
Wir machen das auch in der Regel stationär, muss man sagen. Das kommt aber, ist auch geschuldet und ich glaube, in Greifswald, ist ein ähnliches Problem. Ich kann mich auch erinnern aus meinen Zeiten dort, dass die Wege auch manchmal lang sind. So, wir kriegen Patienten, die auch aus dem Land kommen. Wir kriegen viele Patienten, die nicht in Hannover wohnen, die einfach hier kommen und die eine Einfahrt manchmal auch so schon von 1 oder 2 Stunden haben bis zu unserem Zentrum. Und man muss in die Nähe vom Zentrum bleiben. Das ist die erste Voraussetzung. Man muss in die Lage sein, innerhalb von 30 Minuten ins Zentrum zu kommen. Und man braucht auch die soziale Vernetzung. So muss auch das richtige Patient sein. Der richtige Patient muss auch passen, muss jemanden sein, die vernünftig ist, jemanden sein, die versteht, was das ist und muss eine soziale Umgebung gewährleistet sein. Weil wenn der Patient zu Hause ein ICANS kriegt, dann kriegt er das nicht mit. Das ist die Definition von den ICANS. Er hat ein neurologisches Problem, das er nicht mitbekommt. Der darf nicht alleine wohnen. Er muss mit deiner Ehefrau wohnen, mit Freunden, mit Bruder, Schwester, mit Eltern, wie auch immer. Aber er muss ein Caregiver da sein, so eine Person, die mit der Patientin wohnt, die auch über die Therapie informiert ist, die weiß Bescheid, was das los ist und das gegebenenfalls anrufen kann und Bescheid sagen kann. Gucken Sie mal, mein Mann, meine Frau, mein Verwandt oder so hat diese bispezifische Antikörper bekommen und jetzt kann er nicht mehr schreiben oder kann mich auf die Frage nicht mehr antworten. Und muss auch so sein, das haben wir jetzt hier nicht das Problem, aber das ist auch klar, muss auch zum Beispiel Tocilizumab da sein. In die Klinik schon vorhanden, diese Interleukin-6-Inhibitor, dass wir nutzen, die Cytokine-Release-Syndrom und die ICANS vorzubeugen. Aber ich weiß zum Beispiel von Kollegen hier in die Nähe, das ist tatsächlich eine niedergelassene Kollegin, die das gemacht haben, eine Praxis, die neben Krankenhaus war. Krankenhaus war informiert, Notaufnahme war informiert, war auch relativ einfach, weil alles innerhalb von ein sehr kleines Radius war, sowohl die Wohnung des Patienten als auch die Praxis, als auch die Klinik. Die Klinik hat eine Hämatologie, war aber relativ klein, also das war einfach, alle die Kollegen an Bord zu haben. Und das hat tatsächlich auch gut geklappt, ohne schwerwiegende und große Komplikationen. Das heißt, ist durchaus möglich, aber muss die ganze Logistik stimmen. Ist nicht so kompliziert wie die Logistik, ein KT-Zell ambulant zu machen, aber ist auch keine einfache Logistik.
Ja, das ist ganz klar. Gerade hier, wenn man im eher ländlichen Raum ist, wo die Fahrwege lang sind, ist das was ganz anderes, als wenn ich in der Klinik bin, in der Stadt, wo der Patient 5 bis 10 Minuten entfernt wohnt, in einem sozialen Netz ist. Du hast es schon gesagt, gerade das, ich meine, das CRS, ne, Fieber, das merkt der Patient schon noch und kann dann in die Klinik kommen. Aber gerade ein ICANS, wenn das höhergradig ist, ist es zwar selten bei bispezifischen Antikörpern, aber wenn es vorkommt, dann ist der Patient ja gar nicht mehr in der Lage, selbstständig das zu machen. Also hatten wir schon Patienten, da kam das ICANS so ein bisschen später, also erst nach 3 Tagen. Patient war schon zu Hause und dem ging es gut. Der hat noch gesagt, tschüss und alles war super. Und aber zu Hause sagte die Frau, der liegt nur noch im Bett und guckt an die Decke und antwortet nicht mehr. Und dann musste er natürlich schnell wieder zurückkommen. Ja, also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und dann, ich glaube, ein wichtiger Punkt noch, und das ist hier auch gerade im ländlichen Raum, das gilt ja bei KT-Zelltherapien, aber auch bei bispezifischen Antikörpern, habe ich ja vor allem während dieser Aufdosierung ein Fahrverbot. Ja, genau wegen dieser neurologischen Nebenwirkungen kann das ja schon zur Einschränkung von den kognitiven oder neurologischen Funktionen führen. Und deswegen, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, und jetzt muss man mit den Patienten auch kommunizieren, dass sie für einige Wochen ein Fahrverbot haben nach KT-Zelltherapie. Das hat jetzt nichts mit Myelom-KT zu tun, sondern alle KT-Zelltherapien, aber auch bei bispezifischen Antikörpern. Genau wegen dieser Neurotoxizität gilt ein Fahrverbot und eine Einschränkung des Fahrens. Und gerade wenn die hier im ländlichen Raum, also immer so der Gedanke, da ist der Herr, der entweder alleine wohnt oder die Frau darf sein Auto nicht fahren, alles schon gehabt, ja. Und dann sagt sie, ach, ich habe hier ein ICANS und fahre hier über die Landstraße, das ist natürlich nicht gut, ne? Ich glaube, das ist noch auch ein wichtiger Punkt bei diesen zellulären Therapien, der manchmal nicht so, der auch häufig in irgendwelchen Vorträgen oder auch Diskussionen gar nicht so genannt wird. Aber für Menschen, die mitten in Berlin wohnen, wo ich früher gearbeitet habe, da hat man ein tolles öffentliches Verkehrssystem, kommt überall gut hin oder Taxis. Aber hier, du weißt es selber, in Greifswald ist schon manchmal schwierig, auch ein Taxi nur zu bekommen. Das heißt, der Patient muss eigentlich, kann nur mit dem Rettungswagen herkommen, aber sollte halt auf keinen Fall selber fahren. Ja, und dann gibt es ja, genau, du hast es gesagt, also man kann das ambulant machen, machen auch einige. Ich denke, das ist auch gerechtfertigt, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Was denkst du dazu, Tocilizumab prophylaktisch zu geben? Gibt es ja auch Daten zu bei den bispezifischen Antikörpern, damit man, um eben auch diese Ambulantisierung zu ermöglichen. Was denkst du darüber?
Die Daten sind gut und ist durchaus auch eine Möglichkeit. Jetzt ist ein bisschen, wir haben davor gesprochen über
Ja.
Zulassung und Kostenklärung. Lohnt sich das und wird das zurückerstattet,
Ja.
dann sollte man besser davor beantragen. Muss man sagen, jetzt auch die Erfahrung, dass ich durchaus mitgemacht habe durch die Kollegen in anderen Zentren, jetzt nicht in Deutschland, in Italien, wo ich davor gearbeitet habe, die durchaus jetzt mittlerweile bispezifisch ambulant immer mehr machen, weil die keinen Platz stationär haben und dann dieser Vorteil, worüber wir gesprochen haben, off the shelf kann ich direkt geben, wenn ich das brauche, ist
Ja.
verbraucht, wenn ich 3 Wochen auf einen stationären Platz warten muss. Die sind, weil die Nebenwirkungen weniger sind als die KT-Zelltherapie, wegen dieser Aufdosierung und weil die ICANS relativ gering sind und vor allem CRS und der Patient merkt selber, ob er Fieber hat oder nicht und die meistens CRS Grad 1 oder 2 sind, die machen keine Tocilizumab präemptiv. Die Patienten, die sind aber in die Lage, innerhalb von spätestens 24 Stunden, meistens 12
Ja.
Stunden, Tocilizumab
Ja.
ambulant zu geben in die Tagesklinik. Und das muss definitiv gewährleistet sein. Tocilizumab präemptiv funktioniert, wie gesagt, die Daten zeigen, dass es funktioniert, reduziert auch ganz klar die Anfälligkeit von ECRS. Die Frage ist, braucht man das, wenn die fast alle die CRS Grad 1 oder 2 sind und ich kann relativ schnell auf Tocilizumab reinkommen und das in die Tagesklinik innerhalb von 12 Stunden gewährleisten. Und wenn man eine Tagesklinik hat, die auch lange offen ist, die zum Beispiel bis 18 Uhr oder so, kann auch der Patient direkt am gleichen Tag kommen und Tocilizumab kriegen, aber muss vor Ort sein, im Kühlschrank sein oder in die Apotheke der Krankenhaus sofort lieferbar sein. Das muss definitiv
Ja,
gewährleistet sein.
ich meine, genau, und ich meine, das häufigste CRS ist ja Grad 1 und da muss man ja sagen, da reicht ja eigentlich auch Ibuprofen. Ja, das ist auch ein
Ja.
bisschen kostengünstiger
Auch ein bisschen
als
Dexa manchmal, auch ein bisschen Dexamethasone
Tocilizumab,
wird auch gerne gegeben.
Dexamethason. Genau. Gerade nochmal nachgeguckt, also tatsächlich, ne, so selten wurde das Tocilizumab gar nicht gegeben. Gut, das waren natürlich
Ja.
Studien und da war man sicherlich besonders vorsichtig und kannte das natürlich so ein bisschen die KT im Hinterkopf gehabt. Da hatte man jetzt nicht so viel Erfahrung, aber es waren tatsächlich bei den BCMA-spezifischen Antikörpern bis zu einem Drittel der Patienten, die Tocilizumab bekommen haben. Also gar nicht so wenig, finde ich. Gefühlsmäßig geben wir das seltener. Ich glaube, es ist auch ein bisschen, ist man vielleicht auch ein bisschen cooler geworden, weil man weiß, okay, bei bispezifischen, wenn ich dann die Dosis aussetze, dann wird es wieder. Aber es ist doch gar nicht so selten, dass es vorkommt. Aber eben, wie wir gerade schon gesagt haben, sind der Regel niedriggradige und man kann das anpassen und die Dosis anpassen beziehungsweise verzögern und dadurch gar nicht erst so ein schweres ICANS-CRS entwickeln lassen. Jetzt haben wir ja über diese Akutnebenwirkungen und deren Management so ein bisschen gesprochen, das Cytokine Release Syndrom, das ICANS. Was haben denn die bispezifischen Antikörper noch für Nebenwirkungen und was ist denn da so zu beachten, Anna-Maria?
Ja, die Hauptnebenwirkung für die BCMA-spezifische Antikörper, und das sind auch die, wo wir tatsächlich auch mehr zugelassene Produkte haben, weil wie gesagt, wir haben drei zugelassene Produkte gegen BCMA, sind die Infektionen. Das ist leider eine Nebenwirkung, dass wir nicht loswerden, weil durch die effektive Targeting von BCMA, wir nehmen komplett die B-Zellen und die Plasmazellen weg, auch die gesunde, und die Patienten haben eine sehr schwere Hypogammaglobulinämie mit IgG-Immunoglobuline, die kaum messbar sind. Eins, ich habe einen Patienten gehabt mit 0,2 Gramm pro Liter IgG, so wirklich echt gering. Und die Patienten kriegen deutlich vermehrte Infekt. Das ist tatsächlich das Hauptproblem. Das sehe ich fast problematischer als die CRS und die ICANS, weil wie du sagst, wir sind mittlerweile cooler geworden und ich habe auch den Eindruck, dass wir nicht bei ein Drittel der Patienten Tocilizumab benutzen mit VYJUVEK, auch wegen dieser Aufdosierung und ebenfalls, ich wiederhole nochmal wieder eine niedrige Dosis. Aber die Infektionen sind tatsächlich ein Problem und da ist extrem wichtig, und da sind wir wieder in der Gruppe der Off-Label-Therapie, die aber unbedingt gemacht werden muss, auch wenn das Off-Label ist, die Substitution von Immunoglobulinen. Die Patienten brauchen unbedingt eine Immunoglobulinsubstitution, sind vor allem für virale Infekte anfällig. In die Zeit der Covid-Pandemie, das war ein großes Problem. Fast alle die Toten waren Covid-bedingten Toten tatsächlich. Jetzt ist Covid nicht
Bis
mehr.
zu 10% Grad 5 Tox, also Todesfälle
Ja,
durch Infektionen bei den
genau.
Studien.
Das
Aber klar,
heißt,
die waren während der Covid-Pandemie auch, ne? Muss
aber
man immer im Hinterkopf haben. Ja.
trotzdem ist nicht wenig, muss man sagen. Und mittlerweile ist es so, dass die Empfehlungen auch in die Richtung gehen, bei die BCMA gar nicht zu warten, dass die Immunoglobuline unter 4 sind, aber sofort zu beginnen und die Immunoglobulin definitiv ober 4 zu halten. Und da wir haben das Problem, dass die Zulassung von Immunoglobuline ist, Immunoglobuline unter 4 und schwerwiegende Infekte. Wir
Ja.
wollen aber nicht, dass die Patienten die schwerwiegende Infekte bekommen. Und in der Klinik muss ich sagen, wir machen das einfach. Wir geben einfach die Immunoglobuline.
Ja.
Wenn man genauer guckt, weil die auch jetzt in die spätere Linie zugelassen sind, diese bispezifischen Antikörper, viele Patienten haben schon in die Vergangenheit eine schwere Infektion gehabt. Vielen kommen tatsächlich schon mit einer Hypogammaglobulinämie. Und ich glaube, auch mal wichtig ist zum Beispiel bei die IgG-Multiples Myelom. Die können eine verdeckte Hypogammaglobulinämie haben,
Ja.
weil einfach alle die IgG, das ich messe, ist Myelomprotein. Und wenn ich das ausrechne, dann bin ich so in die Situation, wo ich eine Hypogammaglobulinämie habe und wir sind extrem großzügig. Alle die Patienten bei uns kriegen Immunoglobuline alle 4 Wochen mit der Ziel, über 4 zu halten. Die GCLP5D, bispezifische Antikörper, haben nur eine zugelassen, Talquetamab, das ist tatsächlich die Infektionen nicht so viel das Problem. Da geben wir Immunoglobuline, wenn die unter 4 gehen. So nicht schon präemptiv davor. Da wird aber mehr das Problem mit die Nageltoxizität, mit die Geschmackverluste, wo die Patienten am Anfang relativ viel an Gewicht verlieren und wo sie relativ viel meckern, weil nichts mehr schmeckt. Und das ist schon für die Patienten mehr belastend als die Infektionen, muss man sagen. Ne?
Ja, ich glaube auch, da muss man ja immer so ein bisschen abwägen. Man hat da ja wirklich die Wahl, GPCR5D oder BCMA-Targeting. Du hast es gerade schon gesagt, BCMA macht halt einfach, das soll es ja auch, alle Myelom, aber auch alle Plasmazellen weg. Das heißt, ich habe einfach einen schweren humoralen Immundefekt. Ich produziere keine Antikörper mehr. erfreulicherweise durch diese Substitution gab es ja diese eine retrospektive Studie und dann auch noch andere Studien, die es bestätigt haben, dass man tatsächlich die schweren Infektionen Grad 3 bis 5 um 90% senken konnte, wenn man Immunglobuline substituiert, was ja auch völlig einleuchtend ist. Ne? Ich habe keine Immunglobuline mehr und wenn ich die jetzt von außen hinzuführe, habe ich wieder welche. Klar, Impfungen funktionieren nicht mehr oder halt so gut wie nicht. Alle, die auf Antikörperbildung basieren, das muss man natürlich auch in dem Hinterkopf haben. Und du hast es gesagt, das Problem mit der Zulassung wieder von Immunglobulinen. Eigentlich, glaube ich, ist in der Zulassungstext steht IgG unter 4 plus schwere Infektionen. Aber auf der anderen Seite wollen wir ja gar nicht auf die schweren Infektionen warten. Ich glaube auch, muss man halt erstens die Infektionen und Fieber und so weiter natürlich gut dokumentieren. Und dann natürlich, wenn man noch IgG hat, bei einem IgG-Myelom kann man das ja abziehen, das monoklonale Gammopathie oder das monoklonale Paraprotein vom Gesamt-IgG. Ich glaube, da sollte man schon alles tun, um dem Patienten die Immunglobuline zu substituieren, weil das wirklich eine der effektivsten Maßnahmen ist, die absolut sinnvoll ist.
Was man auch nochmal machen kann, ist auch diese Intervalleverlängerung. Das hast du davor schon mal ein bisschen angesprochen. Und es gibt bispezifische Antikörper, die schon in die Label die diese Intervallverlängerung haben. Elranatamab hat das, Teclistamab hat jetzt eine Amendment gekriegt.
Machen
das ist
sie
auch
alle.
Teclistamab dabei, machen die alle. Livoseltamab hat das auch. So, das geht wirklich in die Richtung. Und es gibt viele Daten von, mit alle die bispezifischen Antikörper, retrospektive Daten oder Subanalyse von die Studie, die zeigen, die Patienten, die ansprechen, ich kann unproblematisch die Intervall verlängern, manchmal auch sogar bis alle 4 Wochen. Das reduziert Infektionsanfälligkeiten und beeinträchtigt das Ansprechen nicht.
Und ist das gezeigt, dass, das wusste ich, das wollte ich gerade fragen, aber ist das gezeigt, dass diese Dosisreduktion, dass das dann gleichmäßig wirksam ist, das wusste ich, aber reduziert es auch wirklich die Zahl der Infektionen, weil die normalen Plasmazellen sind ja wahrscheinlich auch trotzdem noch weg, oder? Die kommen jetzt ja auch nicht plötzlich wieder oder kommen die schneller wieder?
Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, weil die kriegen auch alle prophylaktische Immunoglobuline.
Ja.
So, weil mittlerweile es gibt auch keine Studie mehr, die die Immunoglobuline nicht vorsieht. Und diese Analyse wurde gemacht schon in einer Zeit, wenn alle die Immunoglobuline schon bekommen haben tatsächlich. Ja. Ist auch so, dass diese Dosis sowohl in die Zulassung als auch in die Studie wurde gemacht und ist empfohlen nur bei Patienten, die gut ansprechen, so VGPR oder besser.
Ja. Genau.
Das ist nicht empfohlen, würde ich auch ehrlich gesagt nicht machen bei Patienten, die sind weniger, aber es gibt immer mal Patienten, die nur eine partielle Ansprechen haben, da macht mir das Myelomrezidiv mehr Angst als die Infektionen. Wie du gesagt hast, die Immunoglobuline-Gabe reduziert die Infektionsanfälligkeiten deutlich und ich glaube, wenn man die Myelompatienten, die sind sowieso infektanfällig, wenn man genauer die Geschichte anguckt und wenn man genauer dokumentiert, irgendwann jemanden im Verlauf der Geschichte einen schweren Infekt hat gehabt.
Aber das bleibt natürlich eine Nebenwirkung, die auch nicht weggeht, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, solange die BCMA-Therapie funktioniert, ob das jetzt CARs sind, die persistieren oder aber auch bispezifische Antikörper, die Plasmazellen bleiben weg. Und wir haben jetzt ja noch keine Studien, die irgendwie die Therapie limitieren oder absetzen, aber es ist ja schon zu erwarten, dass solange ich die Therapie gebe, gibt es keine Plasmazellen mehr. Was ja ganz interessant ist, muss ich sagen, es gibt ja CAR-T-Zelltherapien und auch bispezifische Antikörper gegen CD19, gegen BCMA, auch bei Autoimmunerkrankungen. Wurde ja insbesondere in Erlangen viel gemacht am Anfang. Und da war es tatsächlich so, zumindest nach den CD19-CAR-T-Zellen, dass nach einer gewissen Zeit die B-Zellen sich wieder erholt haben, allerdings nicht die autoreaktiven, sondern die gesunden. Und genau sowas wäre natürlich super auch beim Myelom, dass wir die Myelomzellen, oder das wäre der Traum, ja, dass wir die Myelomzellen eradizieren und irgendwann kommen dann gesunde B-Zellen und Plasmazellen wieder, die dann das Immunsystem wieder aufbauen und wir auf die Substitution verzichten können. Aber solange wir eben diese Dauertherapien haben, muss man ja sagen, wird das ja nicht passieren und die Patienten bleiben eigentlich, solange sie auf Therapie sind, abhängig von Immunglobulinsubstitution. Genau, das Talgetamab hast du auch genannt, deswegen denken wir manchmal, dass das vielleicht sogar gerade für ältere Patienten, die Komorbiditäten haben, vielleicht schon eine Infektneigung haben, eine Lungenveränderung, COPD und so weiter, dass Talgetamab so ein bisschen besser dahingehend ist. Aber ich muss auch sagen, subjektiv ist Talgetamab, also das einzige bispezifische, der gegen GPCR5D, nicht gegen BCMA gerichtet ist, ist der ja schon subjektiv, muss man sagen, schlechter verträglich. Wie geht ihr damit um? Wie beratet ihr die Patienten? Was macht ihr mit denen, wenn die Nebenwirkungen dazu kriegen? Du hast ja gesagt, Gewichtsverlust, ne? Die kriegen ja einen Geschmacksverlust und dann eben auch diese Haut- und Nagelprobleme. Was macht ihr da?
Ja, tatsächlich, wir machen da auch viel Dosisreduktion oder Intervallverlängerung, muss man sagen. Es gibt weniger spezifische Therapie, die man dagegen machen kann. Klar, mit den Nagel, es gibt diese ganze so Nagelprodukte, auch Vitamin E oder Nagellack, ja. Das sollte ein bisschen besser machen. Für die Geschmackveränderung und auch für die Speichel, die etwas weniger wird, man kann ein bisschen so Kaugummi machen. Wir sagen, die Patienten, die sollten immer das Essen sehr gut gewürzen, die aber kommen aber und sagen, ja, schmecke ich trotzdem nicht so richtig. Was am meisten funktioniert, ist tatsächlich die Intervallverlängerung der Therapie, ist auch relativ patientenabhängig. Dann irgendwann die Patienten, die über die ersten Monate kommen, gewöhnen sich irgendwie dann dran und dann wird dann wieder besser, muss man sagen. Ist aber so, dass wir besprechen das sehr gut mit den Patienten und Patienten. Wir haben den Glück, dass wir vier verschiedene Bisspezifik haben. Und man guckt schon nach der Geschichte. Patienten, die viel mit Infektionen zu kämpfen gehabt haben, schon in der Vergangenheit, würde man je lieber Richtung GCRP5D, so Talketamab geben. Aber Patienten, die schon mit der Vortherapie Probleme mit Übelkeit, Erbrechen, Gewichtverlust gehabt haben, dann würde ich eine von den BCMA-bispezifischen schon mal wählen. Und dann, welche man auswählt, ist wirklich eine Frage. So, die Ansprechen sind ähnlich. Manche sind in, man kann auch diese Cross-Comparison nicht so richtig machen. Manche scheinen vielleicht ein Tick effektiver zu sein mit die PFS, die 2-3 Monate länger ist, aber auch vielleicht nochmal ein bisschen toxischer, was die Infektionen und die Verträglichkeit angeht. So, da muss man wirklich gucken, mit den Patienten besprechen, wie die Therapie gegeben wird, IV versus subkutan, in welche Abstände, wöchentlich, alle 2 Wochen. Manche gehen sowieso alle 2 Wochen, egal wie die Ansprechen ist, wie Elranatamab, manche wie Teclistamab, man braucht eine gewisse Ansprechen, auf alle 2 Wochen zu gehen. Dann muss man das einfach mit den Patienten besprechen. Das ist, ich glaube, wir haben das Glück, dass wir in einer relativ guten Lupensituation bei Myelome sind, dass wir wirklich schon Richtung auch Patientenpräferenz und vorherige Therapie und Nebenwirkungen Richtung personalisierte Therapie in einer gewissen Weise schon mal gehen können.
Ja. Siehst du denn, genau, du hast jetzt ja nochmal so ein bisschen auf die Nebenwirkungen eingegangen, siehst du irgendwelche Kontraindikationen für bispezifische Antikörper, also so harte Kontraindikationen, wenn jetzt klar Infektaneigung würde man ja das eine machen, bei Geschmacksgewichts eh dünnen Leuten vielleicht das andere, aber siehst du so, ne, gibt ja für Chemotherapien, KT-Zellen, gibt es ja schon irgendwie klar, okay, wenn der das hat, der Patient, Stichwort Niereninsuffizienz, schwere Herzinsuffizienz, dann geht es auf keinen Fall. Aber siehst du irgendeine klare Kontraindikation, jetzt eine medizinische Kontraindikation, nicht jetzt, was die Zulassung angeht für bispezifische Antikörper?
Tatsächlich fast nur das ECOG und die Performance-Status des Patienten. So, es gibt auch gute Daten. Tatsächlich weiß ich nicht, ob das genau in die Zulassung geschrieben ist. Ich glaube nicht. In die Studie waren Patienten bis eine GFR von 40 oder 30 eingeschlossen. Aber es gibt mittlerweile relativ viele und gute Daten, auch in Patienten, die Dialysepflicht sind, wo die bispezifische wirklich kein Problem machen. So, da sehe ich keine Kontraindikation. Klar, immer mit dem Hinterkopf, vielleicht das CRS, man würde schon gerne eine gute Herzfunktion haben, vor allem sollte ein CRS doch auftreten, schwergradige CRS auftreten, ist der Patient in die Lage, das zu bestehen.
Klar.
Aber jetzt nicht so stringent wie zum Beispiel bei der Karte-Zelltherapie.
Ja, oder Hochdosistherapie, ne? Bei Myelom ist auch nochmal eine
das
ganz
heißt,
andere Nummer.
Ich habe auch Patienten deutlich über 80 mit bispezifischen Antikörper behandelt. Ich habe gerade einen Patienten, die Richtung 90 ist, wo sollte er rezidivieren, nämlich ich das schon sehr ernsthaft überlege tatsächlich, dass er auf eine BCMA bispezifisch angeht. Der Patient würde ich keinen KT-Zellen mehr zutrauen, muss ich gestehen, aber ich hätte gar kein Problem bispezifisch zu geben. Er ist auch jemand, den ich will nicht lange in der Klinik und liebsten ambulant und weniger in die Klinik sein. Das heißt, ein subkutane bispezifischer Antikörper wäre eine sehr gute Option.
Ja.
Wie siehst du denn das? Wie machst du das?
Ich sehe das auch so. Ich meine, man muss ja sagen, Antikörper sind ja irgendwie Proteine. Bei den monoklonalen Antikörpern ist das ja schon so. Und das mit der Nierenfunktion, klar, das steht da in der Zulassung irgendwie drin und viele andere Sachen, weil es eben in den Studien so, die Studienteilnehmer gemacht haben, natürlich auch klar, möglichst fitte Patienten haben wollte, damit die Ergebnisse auch gut aussehen, muss man ja sagen. Aber ich sehe da ehrlich gesagt auch überhaupt keine richtigen, klaren Kontraindikationen für bispezifische Antikörper. Das mit der Niere habe ich nicht verstanden. Warum sollte Niereninsuffizienz überhaupt irgendeine Rolle da spielen? Auch Herzinsuffizienz sehe ich ehrlich gesagt kein Problem. Und man muss schon sagen, das Tolle finde ich an den bispezifischen Antikörpern oder all diesen Immuntherapien, dass sie sicher relativ wenig Organtoxizität haben. Zumindest nicht, wenn der bispezifische Antikörper oder der CAR jetzt, ne, HER2 ist ja so ein klassisches Beispiel, das ist nun mal eben auf Brustkrebszellen und auch auf Herzzellen drauf, deswegen ist es kardiotoxisch, aber BCMA und GPCR5D sind eben nicht auf, zumindest mit einer Ausnahme, nicht, soweit man weiß, auf anderen lebenswichtigen Organen drauf. Man muss ja sagen, BCMA ist ja schon im Gehirn exprimiert und es gab Fälle von Parkinson nach CAR-T-Zell-Therapien, weil eben diese Hirnzellen eben genau das gleiche Antigen tragen und von den CAR-T-Zellen auch angegriffen wurden. Wie ist das bei den bispezifischen? Gibt es da diese Nebenwirkung auch? Ist die mal beschrieben worden?
Jetzt Parkinsonismen fallen mir jetzt tatsächlich nicht ein, gar nicht. Was beginnt jetzt beschrieben zu werden, trifft aber nicht die BCMA, trifft tatsächlich die GCRP5D-Antikörper und auch die CAR-T-Zellen gegen GCRP5D, die noch nicht zugelassen sind, aber schon in Phase 3 vorgeschrittenen klinischen Studien sind. Es scheint, dass GCRP5D auch auf das Cerebellum etwas exprimiert.
Ja, okay.
So ein bisschen diese zerebellären Nebenwirkungen wie Ataxie, Apraxie. Es gibt Berichte auch nach bispezifischen Antikörper. Ich muss sagen, wir haben nie das Problem gehabt hier bei uns in alle und wir nutzen die auch relativ oft, die bispezifischen Antikörper. Was auch ist zum Beispiel, was mit CAR-T-Cell-Therapie wir immer mal gesehen haben, was uns mit bispezifisch nicht gesehen wurde. Und ich kenne auch, muss ich sagen, keine Berichte, die Faszialnervenparese, so eine Parese der siebten Nervus, das haben wir gehabt, auch nach CAR-T-Cell-Therapie. Das habe ich bei bispezifisch nie gehabt, nie gesehen. Und ich kann mich auch an keine Publikation erinnern, wo das ein Problem war.
Okay. Gut, dann vielleicht noch zum Abschluss so das letzte Thema. Das war jetzt ja so eine Momentaufnahme, gerade gehört, Zulassung relativ spät, je nachdem, wie man das interpretiert mit den Therapielinien. Wir setzen die bispezifischen als Monotherapie ein. Wie siehst du die Zukunft der bispezifischen Antikörper oder allgemeinzelluläre Therapien und auch allgemein? Ich denke, es ist klar, dass die mehr Einzug gewinnen werden in die Myelomtherapie. Wie siehst du da die Zukunft der Myelomtherapie?
Spannend, muss man sagen. Also diese zelluläre Therapie, die rochen immer mal früher, die frühere Therapielinie. Wir haben schon CAR-T-Zell-Therapie, die auf die zweite Linie zugelassen sind. Die entsprechende Studie mit bispezifischen Antikörper laufen. Das heißt, wir erwarten auch bei den bispezifischen Antikörpern eine Zulassung in die frühere Therapielinie. Und es gibt viele Studien, die laufen, die entweder voll rekrutiert sind, aber die Ergebnisse noch nicht reif genug sind oder die gerade laufen, mit sowohl CAR-T-Zell-Therapie als bispezifische Antikörper in die erste Linie Therapie bei transplantabel Patienten, bei nicht transplantabel Patienten, in die Erhaltungstherapie und die Daten sehen wirklich extrem gut aus. Egal mit welcher Kombination ich mache, vielleicht muss man nochmal erwähnen, in die erste Linie Therapie kommen die bispezifischen Antikörper, wenn die nicht in die Erhaltung sind, fast immer in Kombination mit Proteasominhibitoren, Immunomodulatoren und so weiter in die Erhaltungstherapie. Die sind auch als Monotherapie da oder auch in Kombination mit Immunomodulatoren, sprich vor allem Lenalidomid oder auch Studien mit Iberdomid in Kombination. Und die Daten sind extrem gut aus. Ansprechrate 100% bei fast alle. MRD-Rate, die Patienten, wo das auswertbar war, auch 100%. So, das ist wirklich vielversprechend und vor allem viele von dieser Studie, die haben eine zeitbegrenzte Therapie. Zum Beispiel die deutsche Studie, die AD10 und ich glaube auch die AD11, die dann kommen wird, die haben eine Erhaltungstherapie auf 3 Jahre begrenzt, 2 oder 3 Jahre. Die IMN-Studie, die auch BCMA, bispezifische Antikörper in die Erhaltungstherapie prüft, hat auch eine Erhaltungstherapie auf 36 Monate begrenzt. So, das ist, ich finde, durchaus interessant. Und ich habe immer mal ein bisschen Angst, das Wort Heilung in den Mund zu nehmen. Ich bin noch in einer Zeit groß geworden, wo wir immer gesagt haben, Myelom ist nicht heilbar. Aber ich glaube schon, dass wir mit dieser Therapie in die Lage sein werden, nicht die Hochrisiko, aber die Standardrisikopatienten mindestens eine funktionelle Heilung zu ermöglichen. Das heißt, dass die keine Therapie brauchen werden und auf was anderes irgendwann sterben werden, was nicht das Myelom ist. Wie siehst
Ja.
du das?
Ja, das genau, sehe ich genau. Das ist eine sicherlich die Entwicklung Kombinationstherapien. Da laufen ja wirklich mit jedem der bispezifischen Antikörper ganz viele Studien. Ich glaube, klar, immunmodulatorische Substanzen wie Lenalidomid, Pomalidomid und die Nachfolger verstärken natürlich noch den T-Zell-Effekt. Deswegen glaube ich, ist das auch sinnvoll, das miteinander zu kombinieren und dass das irgendwie dann noch zusätzlich besser wirkt, kann man sich schon gut vorstellen. Und die Ergebnisse von diesen ersten Studien, du hast es ja schon angesprochen, sind ja wirklich überragend, muss man sagen. Ja, HD10-DSMM20-Studie, das sind ja beide Studiengruppen zusammen in Deutschland, die das machen. 100% MRD-negativ, aber auch für Patienten, die weniger intensiv behandelt werden, sind die Daten ja wirklich sehr überzeugend in der Kombination und auch in Erstlinie. Und ich glaube eben, das Attraktive daran ist, bis jetzt war, Ausnahme der KT-Zellen bis jetzt, aber Myelom immer eine Dauertherapie. Ja, wann ist die Therapie zu Ende? Ja, dann, wenn es nicht mehr wirkt, also dann, wenn es schlecht läuft, mussten wir den Patienten sagen. Patient war immer an einen Hämato-Onkologen gebunden, musste dauernd die Therapie nehmen, hatte dementsprechend natürlich auch die Nebenwirkung. Und ich glaube, diese Aussicht auf, naja, wie soll man es nennen, Heilung, funktionelle Heilung, wenn jemand irgendwie 10, 15 Jahre in Remission ist und vielleicht auch nur noch ein Paraprotein hat, aber keine Symptome, dann ist das auch egal, ob das Myelom nun wirklich weg ist oder nicht. Aber ich denke, diese funktionelle Heilung, therapiefreie Zeit, ich glaube, das ist ganz wichtig für die Patienten, wenn es darum geht, diese Therapien durchzustehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Können wir das Myelom durch die Kombination dieser Therapien, die ja alle schon da sind, muss man ja sagen, wir brauchen gar nicht mehr warten, dass irgendwas neu entwickelt wird. Therapien haben wir vielfältige, jetzt müssen wir die nur noch richtig kombinieren. Und es sieht so aus, das zeigen diese ersten Studien, damit wir das Myelom wirklich ganz hart angreifen können und möglichst lange zurückdrängen. Daneben eben die ganzen neuen KT-Zellen, neue Targets. Wir haben da jetzt nicht so im Detail drüber gesprochen, ist vielleicht jetzt für die klinische Praxis auch nicht ganz so relevant, aber wir wissen ja auch, dass, und das ist bei allen zielgerichteten zellulären und T-Zell-Therapien, dass das Antigen verloren gehen kann, BCMA kann verloren gehen, das GPCR5D kann es verloren gehen und dann wirken diese Therapien nicht mehr. Und dann wäre es natürlich schön, wenn wir andere Therapien hätten, die eben andere Targets targeten, die eben noch da sind. Oder aber auch sogar bispezifische Antikörper kombinieren. Auch da gab es ja erste Studien zu. Jetzt sogar die trispezifischen Antikörper, wo man in einem Antikörper, die T-Zelle gegen zwei Targets ausrichtet. Auch die haben ja wirklich überragende Ergebnisse gebracht. Alles noch in frühen Phase-1-Studien, kurzes Follow-up. Aber ich glaube, auch damit haben wir jetzt wirklich eine tolle Ausstattung beim multiplen Myelom, um die Patienten langfristig in Remission zu bringen. Genau. Ich glaube, das ist die Zukunft. Das ist eine sehr hoffnungsvolle und sehr fröhliche Zukunft für das multiple Myelom. Und ich glaube, unsere Zeit ist auch langsam rum. Anna-Maria, willst du noch was zum Abschluss sagen?
Ich würde mich bedanken, hat mich sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, mit dir über diese Themen zu diskutieren. Und ich glaube, das hast du die besseren Worte gesagt. Das ist wirklich eine hoffnungsvolle Zukunft. Und ich glaube, wir und unsere Patienten, wir können wirklich optimistisch in die Zukunft bringen. Und alles, was wir brauchen, ist fast alle da. Wir müssen das nur verstehen, wie wir das am besten kombinieren und wie
Ja.
lange wir das überhaupt geben müssen.
Ja, sehe ich auch so. Sehr schöner Abschluss. Auch vielen Dank an dich, Anna-Maria. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, auch vor allem um unser Lieblingsthema multiples Myelom. Und dann ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.